Ja, jetzt müsst ihr mir zuerst helfen, was die Sprache anbetrifft. Hochdeutsch oder Mundart? Hochdeutsch. Also, kein Problem. Ich wollte nur sicher sein, dass ich da nicht die Hälfte langweile mit Hochdeutsch und das wäre gar nicht nötig. Aber ich freue mich, dass wir über sehr vieles heute nachdenken können. Wenn man unseren Predigtserie nimmt, dann hat man ja eigentlich keine Wahl, was man jetzt predigt. Und das ist auch nicht schlimm, sondern es ist manchmal eben sehr gut. Und der heutige Text, der steht in Lukas 4, Vers 16 bis 30. Und eigentlich würde dieser Text heißen Ablehnung in Nazareth. Ich habe mir jetzt ein bisschen etwas erlaubt, nämlich das zu ändern, weil Nazareth ist ja die Heimatstadt von Jesus. Und deshalb habe ich diesen Titel umgeändert in Ablehnung im eigenen Haus. Und damit wollen wir, aber es ist eine Nuance, die wir hier in diesem Text sehr gut verstehen werden. Und es gibt ja tatsächlich die Aussage, ein Prophet im eigenen Hause zählt nichts. Und um das geht letztendlich auch diese Predigt. Und wenn wir diesen Predigttext jetzt nehmen, dann sagen wir, ja schade, jetzt wäre eigentlich Ostern und wir würden uns eigentlich gerne einen Ostergottesdienst wünschen. Und jetzt kommt irgendwie so eine Stelle, die wir vielleicht verstehen oder vielleicht nicht so gut verstehen. Was soll jetzt das Ganze? Und ich kann euch sagen, ich habe auch diesen Text zuerst gelesen und an nichts Österliches gedacht. Aber eben, Gott schaut immer dafür, was kommt. Es ist mir plötzlich aufgegangen, dass hier mehr über Ostern steht, als wir jetzt spontan denken würden. Und dann ist noch eine lustige Begebenheit gekommen heute Morgen, hat Erika mich angesprochen und gesagt, ja, sie würde jetzt in der Einleitung dann das und das sagen. Sie hat mir auch gesagt, ich soll die Eier nicht vorher schon essen. Spaß beiseite. Aber sie hat dann gesagt, ja, und ich würde dann noch einen Hinweis auf die Emmaus-Jünger machen. Und dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, die Emmaus-Jünger machen einen Drittel meiner Verkündigung aus. Und da sehen wir, der Mensch denkt und lenkt und organisiert, aber der Heilige Geist ist ja auch noch da. Und offenbar hat der Heilige Geist ihr etwas ins Herzen gegeben für die Einleitung. Und der Heilige Geist hat mir auch ich gebe es offen zu, ich habe zwar lange über den Text nachgedacht, aber gestern Abend habe ich erst begriffen, was eigentlich Sache ist in diesem Text. Und das ist sehr spannend und da möchte ich euch jetzt hineinnehmen. Und wir springen jetzt in diesen Text hinein, Lukas 4, Vers 16 bis 23 und da heißt es, und ich lese ihn jetzt nicht ganz durch, sondern wir gehen direkt in medias res, also hinein in die Aussagen dieses Textes. Und da steht in Vers 16, und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Hier ist eine ganz nüchterne Erzählung, aber wir nehmen zwei Dinge heraus. Er ging nach seiner Gewohnheit wohin? In die Synagoge. Und da sehen wir, dass es manchmal eben nicht schlecht ist, wenn wir gute Gewohnheiten haben. Also einen Gottesdienst am Sonntagmorgen, denke ich, gehört zu diesen guten Gewohnheiten, auch wenn wir das nicht im Sinne einer gesetzlichen Pflicht ansehen wollen, so wollen wir doch mitnehmen, dass es nicht schlecht ist, wenn wir das machen. Und Jesus ist also dahin gegangen in die Synagoge und da wurde ihm das Buch, Vers 17 des Propheten Jesaja, gereicht. Also er hatte eigentlich auch keine große Auswahl. Das hat Tradition, oder? Und es ist gut so, oder? Ich habe von jedem einzelnen Text, der mir gegeben wurde, erzählt darüber etwas, habe ich enorm viel profitiert. Und auch da komme ich noch auf ein spezielles Ereignis aus meinem Leben. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht in Jesaja 61, 1 bis 2. Also er fand eine Stelle. So, er hat also das Buch bekommen und er hat es aufgeschlagen und er ist an einer Stelle gewesen. Und genau so ist es mir auch mal gegangen. Ich war da in einem Seminar, einem gläubigen Seminar als vielleicht 20-Jähriger. Und ich würde heute sagen, ich wäre heute jetzt nicht mehr so unbedingt dahin gegangen aufgrund des Titels, aber ich bin dahin gegangen. Und es ging letztendlich darum, da hat man auch gesagt, es gibt Leute, die haben Jesus-Erscheinungen und dann wurde so ein Tag veranstaltet, wo man gesagt hat, jetzt geht mal alleine in die stille Zeit und wer weiß, ob euch ein Engel oder Jesus persönlich erscheint. Das habe ich dann gemacht. Ich habe zwar das auch etwas angezweifelt und dann bin ich da auf eine Alpweit hochgegangen, ganz alleine und habe die Bibel mitgenommen. Und dann wusste ich nicht so recht, was ich da machen muss und wie ich jetzt auf einen Engel warten soll. Oder? Und dann habe ich einfach gesagt, so Herr, jetzt habe ich die Bibel dabei, vielleicht redest du ja, kommt ein Engel, wenn ich da eine gewisse Stelle lese. Und dann habe ich da aufgeschlagen, ganz wild einfach die Bibel genommen. Natürlich, wenn man die zwei Daumen nimmt, ist man irgendwo in der Mitte, nicht gerade in der Offenbarung oder bei 1. Mose 1,1. Und da habe ich einen Text aufgeschlagen, so wie der Herr die Jesaja-Rolle bekommen hat, Jesaja 61, Vers 1 und 2. Und dort ist von Hesekiel die Rede gewesen. Und zwar im 3. Kapitel. Und da heißt es, dass Gott dem Hesekiel gesagt hat, nimm dieses Buch und esse es. Und dann hat es dort geheißen und das Wort war süß wie Honig. Und das Wort Gottes hat seine Stirne gestärkt, um gegen den Feind vorzugehen. Also mir ist doch kein Engel begegnet. Aber ich habe noch die Alp vor meinen Augen, eine Alphütte etwas weiter unten. Und ich weiß, Gott hat kristallklar mir gesagt, weißt du was, junger Mann, jetzt lies zuerst mal die Bibel. Und lese sie nicht nur, darstellende Geometrielehrer, dem haben wir immer gesagt, ja, ich habe die Sache angeschaut, da hat er immer gesagt, ja, weißt du, die Katze schaut das auch an. Also ich habe nicht die Bibel begonnen zu lesen im Sinne, ich habe sie angeschaut, sondern ich habe gelernt, sie zu essen. Nicht so. Aber das Essen ist ja ein Vereinnahmen der Nahrung. Und ich habe dort gelernt, die Bibel zu vereinnahmen. Und das ist nicht ein Akt, den man einmal macht und dann ist alles geschehen, sondern seither sind es jetzt etwa 40 Jahre her, seit ich mich mit der Bibel beschäftigen darf. Und es ist jedes Mal süß wie Honig. Und das macht jedes Mal meine Stirn hart gegen den Feind. Und das ist etwas, was mich dort sofort erinnert hat, als ich das gelesen habe, als Jesus das Buch auftat, da hat er keine Wahl, sondern er hat die Rolle aufgemacht, die Jesaja-Rolle, und er ist gekommen zu Jesaja 61, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlasten in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Hier haben wir Kompaktheit pur. In zwei Versen ist das Wesentliche gesagt. Auf Englisch sagt man, bring it to the point. Hey, nicht lang schnurren. Sage ich meinen Mitarbeitern, was willst du sagen? Und zwei Verse sagen alles. Und genau die schlägt der Herr Jesus auf. Und genau diesen Hesekiel 3 hat mir Gott geöffnet. Das war die Message für den Tag. Nicht auf einen Engel warten. Hier steht geschrieben, nimm dieses Buch und lies, hat er mir gesagt. So. Nun, was steht in diesen Worten? Ganz wahnsinnig viel. Die Essenz ist, erstens, der Geist Gottes ist die Quelle. Der Geist des Herrn ist auf mir. Die Quelle des Wirkens ist der Geist Gottes. Und was ist diese Wirkung? Das Evangelium zu verkünden. Das Zielpublikum ist die Armen. Und arm ist nicht nur eine Frage des Bankkontos. Doch kann man auch arm oder reich sein. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass die Armut hier eine andere ist als das Bankkonto. Also die Armen sind angesprochen. Sie sollen frei sein. Osterbotschaft, frei. Jetzt sind wir schon bereits dabei. Ein scheinbar unbedeutender Text. Osterbotschaft pur. Freiheit soll da sein. Sie sollen sehen, es ist das Gnadenjahr ausgebrochen. Zwei Verse, eine grandiose Botschaft. Zwei Verse, irgendwo inmitten von 1000 Seiten, je nach Bibeldruck sind es 1000 Seiten mehr oder weniger, aber ungefähr 1000 Seiten. Zwei Verse, irgendwo aufgeschlagen in 1000 Seiten. Und sie haben eine wahnsinnige Brisanz. So, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich. Und aller Augen in der Synagogen sahen auf ihn. Und da legte er es aus und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Jesaja 61, Vers 1 und 2. Und dann lesen wir weiter und wenn wir weitergelesen haben, kommen und blicken wir zurück, um etwas zu verstehen. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Also jetzt haben wir hier nach Vers 21 und Vers 22 zwar eine Fortsetzung, eine direkte, aber eigentlich steckt da viel mehr dahinter. Weil sie sagen, und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Munde kamen. Das heißt, jetzt hat Jesus sehr viel gesprochen dazwischen, aber das ist uns hier nicht mitgeteilt. Aber er hat so viel gesprochen, dass sie ihm Zeugnis geben konnten und sich gewundert haben. Über was haben sie sich gewundert? Über die Worte der Gnade. Jesus Christus bringt uns Worte der Gnade. Und was auch bemerkenswert ist, ist jetzt eben seine Aussage, das Wort der Schrift hat sich erfüllt vor euren Ohren. Ja, die Bibel erfüllt sich. Und das wollen wir mitnehmen, auch zur Stärkung. Und wir wollen sehen, die Bibel für uns ist kein Wort des Gerichtes. Es ist ein Wort des Gerichtes über die Sünde. Aber es ist ein Wort der Gnade für uns. Und dann geht es weiter, dann sprechen sie weiter. Ist das nicht Josefs Sohn? So. Und jetzt merken wir einen Bruch in diesem Text. Bislang haben wir den Eindruck bekommen, die haben verstanden, die haben sich gewundert über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund kamen. Und jetzt ist das nicht der Sohn Josefs. Und wir merken an der Reaktion Jesu, und er sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind, tu so auch hier in deiner Vaterstadt. Er hat also hier sie angesprochen auf deren Wunsch. Mach diese Wunder, die du in Kapernaum gemacht hast, mach sie auch hier. Sie wollten also Wunder sehen und haben, das geht indirekt aus diesem Text hervor. Und da lesen wir weiter in Vers 24, er sprach aber, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist willkommen in seinem Vaterland. Hat sie also in dem Sinn gerade mal etwas zurückgehalten. Und jetzt kommen zwei Beispiele, die Jesus aus dem Alten Testament zitiert oder nennt, aber wahrhaftig, Vers 25, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elias, also nicht eine, zwei, viele Witwen. Als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Lande. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein nach Sarepta im Gebiet von Sidon zu einer Witwe. Und wir erkennen, das war eine Witwe, die nicht in Israel war. Das war eine Begebenheit zur Zeit des Elia. Und dann kommt noch Vers 27, und viele Aussätzige waren in Israel zur Zeit des Propheten Elisa, und keiner von ihnen wurde rein als allein Naaman der Syrer. Das ist zur Zeit von Elisa gewesen. Die erste Begebenheit, ich rate euch an, lest das mal nach. Das ist in 1. Könige 17. Und die zweite Begebenheit von Naaman ist in 2. Könige 5. Und beide Geschichten erzählen uns etwas, dass in diesen Zeiten, zur Zeit von Elia und zur Zeit von Elisa, Gott gegenüber seinem Volk stumm war. Stumm nicht nur im Sinne von keine neuen Reden, sondern eben von Zeichen und Wundern. Und dass Gott vielmehr an der Witwe in der Fremde, an der Witwe zu Sarepta gehandelt hat. Das ist eine eindrückliche Geschichte. 2 Wunder hat er dort getan. Er hat das Öl im Topf vermehrt und so vermehrt, dass es nicht versiegte. Und er hat den gestorbenen Sohn dieser Witwe ins Leben zurückgerufen. Aber er hat das nicht in Israel gemacht, sondern außerhalb Israel. Und die zweite Sache ist der Naaman, das war ein Feldhauptmann und der hatte Krieg geführt und hatte aber Aussatz. Und ein kleines jüdisches Mädchen, das als Sklavin dort war, hat gesagt, du, hör mal, in Samarien gibt es einen Propheten, der Elisa, geh doch zu ihm hin. Der ist imstande, dich zu heilen. Und dann ist der große General Naaman, können wir sagen, zum König Ben-Hadad gegangen und der hat ihm Schriften mitgegeben und viel materielle Bezahlungsmethoden und hat ihn zum König dorthin nach Israel gesandt. Und dieser König wusste nichts von einem Elia. Und dann ist der Naaman zu Elisa gekommen. Der Elisa, heißt es, hat erfahren von dieser Sache und ließ Naaman zu sich rufen. Und dann kam der Naaman bis an seine Tür und hat eigentlich erwartet, dass jetzt der Elisa rauskommt und auch diese Geschenke annimmt und ein Wunder macht an ihm. Aber was hat der Naaman gesagt? Er hat gesagt, dort ist der Jordan. Gehe, tauche dich ein und du wirst heil werden. Der Naaman hat gedacht, wie geschieht mir? Ich bin doch der General Naaman von Ben-Hadad gesandt. Jetzt soll ich da in diesen Drecksfluss reingehen. Und er hat ihn geheilt. So. Und an diesen zwei Gleichnissen oder an diesen zwei Begebenheiten erkennen wir, dass Gott eben auch zu den Heiden spricht und mit ihnen umgeht. Und das hat die Juden so wütend gemacht. Da hat er Jesaja 61, Vers 1 und 2 ausgelegt und sie wunderten sich über seine Gnadenworte. Sie haben gesagt, das ist doch nur der Sohn, das ist der Sohn von Josef. Und da spricht Jesus sie an, in dieser Tatsache sagt, wisst ihr was? Unser Gott hat auch andere. Er hat auch die Witwe von Sarepta und er hat den General Naaman, der zuerst klein werden musste, um seine Heilung zu erfahren. Ja, dass Jesus die Gewalt hat, sehen wir dann hier an diesem Vers 30, als sie ihn mit Zorn erfüllt, den Abhang des Berges hinunterschmeißen wollten. Das wäre in ihrer physischen Kraft absolut möglich gewesen. Da heißt es, aber er ging mitten durch sie hinweg. Er hätte also jedes Zeichen und jedes Wunder dort tun können. Wir wissen ja aus den Evangelien auch, dass er das an anderen Stellen gemacht hat. Aber hier hat er eine andere Botschaft. Habt ihr gehört? Eine andere Botschaft, als sie erwartet haben. Sie haben Zeichen und Wunder erwartet, erhofft. Und er sagt, Jesaja 61, ich bin gesandt zu den Armen. Und seht die Witwe von Sarepta, seht den Naaman. Ich habe andere, für die ich auch da bin. Und das hat sie wütend gemacht. Und da sehen wir, und das ist mir gestern Abend nochmal so klar aufgekommen, diese Menschen hatten eine Erwartungshaltung. So muss Jesus sein. So handelt Gott. Das war eine Erwartungshaltung. Und Jesus durchkreuzt diese Erwartungshaltung mit seiner Predigt, mit seiner Aussage hier. Und genau diese Lektion mussten auch die Emmaus-Jünger nehmen. Jetzt sind wir bei ihnen zu Ostern. Und jetzt merken wir, dass die Botschaft, die wir heute haben, das ist eine Osterbotschaft. Da lesen wir ganz kurz den einleitenden Zusammenhang. Sie fanden aber den Stein, also die Jünger sind zum Grab gegangen, oder? Fanden aber den Stein weggewälzt vom Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Osterbotschaft. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern, sie aber erschrakten und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden und bei den Toten? Da beginnt schon die Vorstellung, er ist tot, das wäre uns hundertprozentig genau gleich gegangen. Wir hätten nicht gerechnet, dass er aufersteht. Wer sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Und dann ist die Antwort, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war und sprach, der Menschensohn muss überantwortet werden in Hände der Sünder und kreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Es ist alles gesagt worden, aber sie haben sich nicht daran erinnert und sie haben nicht geglaubt. Und uns geht es doch genau gleich. Alles ist gesagt in der Bibel. Aber glauben wir daran? Und da heißt es, und sie gedachten an seine Worte. Petrus, einmal mehr, ganz klassisches Verhalten von Petrus, deshalb habe ich es noch hier aufgeschrieben. Petrus aber stand auf und lief zum Grab, er machte etwas und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Jetzt kommen wir zu den Emmaus-Jüngern. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus, deshalb nennt man sie ja die Emmaus-Jünger. Aber wir beachten, sie waren in Jerusalem, sie waren im Zentrum des Geschehens und sie sind enttäuscht und haben gesagt, komm, wir gehen da weg. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten. Das hat sie sehr bewegt. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, die haben also miteinander da regen Austausch gehabt, weil sie von Jerusalem Richtung Emmaus marschiert sind, und fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Zwei Sachen wichtig. Jesus naht sich ihnen und geht mit ihnen. Aber leider erkennen sie ihn nicht. Jesus naht sich uns auch so oft und geht mit uns. Was dürfen wir für Bewahrungen immer wieder erfahren? Und erkennen wir ihn? Da heißt es, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen, was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da könnte man ja jetzt eigentlich aus unserer Perspektive sagen, was ist das für eine blöde Frage, das weißt du doch, was die reden. Aber Jesus fragt uns Dinge, nicht weil er etwas wissen will, sondern weil durch diese Frage wir verstehen sollen. Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm, bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Also eigentlich so ein Vorwurf. Weißt doch, was da vorne geschehen ist, oder? Bist du der Einzige, der das nicht weiß? Und er sprach zu ihnen, also Jesus, was denn? Sie sprachen zu ihm, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort, könnte noch sagen, Zeichen und Wunder, vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Sie erzählen ihm die Geschichte. Und jetzt kommt der springende Punkt. Wir aber, also die Jünger, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Das war die Erwartung. Das war ihr Verständnis. Wir haben einen König, der nimmt das Schwert, wie es der Petrus genommen hat. Der haut den Römer den Kopf ab. Der befreit Israel. Endlich kommt der Sieg. Das war die Erwartung. Und wir wissen, Jesus hat den Sieg gemacht. Aber die Erwartung war anders. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch wir haben uns erschreckt, einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren und trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Das ist die Message, die er vielleicht auch uns sagt. Glaubst du an all das, was die Propheten gesagt haben? Bist du vielleicht nicht träge in deinem Herzen? Musste nicht der Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an, und das ist auch bemerkenswert, er fing an bei Mose und allen Propheten und legten ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Wir sehen, die Bibel ist eine Einheit. Mose war da, die Propheten waren da. All das, es gibt eine Story, eine kompakte Sache. Und er fing an, Jesus hat ihnen aufhand dieser Schriften erklärt, und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hineingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn, und schrie, nein, 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 bleib bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab es ihnen. Das ist ein Déjà-vu. He? Und genau bei diesem Déjà-vu macht es Klick. Es ist unser Herr. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand von ihnen. Was hat Jesus hier mit ihnen gemacht? Er hat gesagt, weißt du, Gemeinschaft. Das Mahl ist Gemeinschaftsfeier. Und da hat es ihnen Klick gemacht und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Jesus hat ihnen die Schrift geöffnet. Jesus kann uns und will uns die Schrift öffnen. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück, Umkehr, zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren, die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Das ist Osterbotschaft. Wir erwarten einen Gott, der so und so und so handelt. Und Gott kommt und bringt uns was? Seine Gemeinschaft. Er ist zur Witwe zu Sarepta gegangen, zu Zarpat. Er hat den Naaman geheilt. Er kommt zu uns. Er geht nicht nur nach Israel. Es ist für uns, für die Heiden, ist das Evangelium da. Und wir wollen die Erwartung richtig gesetzt bekommen, nicht von Menschen, sondern von der Bibel, von den Aussagen Jesu. Er sucht die Gemeinschaft. Das ist das, was Gott sucht von uns. Er sucht nicht die Taten, er sucht nicht irgendwelche Leistungen, sondern er sucht unser Herz. Und das hat er den Emmaus-Jüngern so hingemacht. Und was interessant eben auch ist, die Reaktion, sofortige Umkehr. Die sind zurück nach Jerusalem. Ohne dass man ihnen jetzt eine Anordnung geschrieben hätte, jetzt mach A, B, C, D. Sondern sie sind hingegangen dahin, wo sie hingehören. Und das wollen wir mitnehmen als Osterbotschaft für uns. Jawohl, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir wollen auch mitnehmen aus diesem Text, aus Jesaja 61, Vers 1 und 2. Er ist gekommen für die Armen, wir alle sind arm im Herzen und er will uns reich machen im Herzen. Und er ist gekommen, um Gemeinschaft zu haben. Das ist Ostern. Freuen wir uns darüber, dass er diesen Weg gegangen ist bis zum bitteren Ende und er hat uns Gemeinschaft angeboten und die dürfen wir haben. Und darüber freuen wir uns und wir sagen allen, die physisch da sind, allen, die draußen sind, wir wollen auch allen Menschen auf der Welt sagen, wir haben einen Gott, der uns liebt, einen Gott, der nicht von uns fordert, sondern einen Gott, der mit uns Gemeinschaft haben will, der uns Frieden gibt, der gnädig ist. Das sagt dieser Text aus Lukas 4 aus. Und letztendlich ist das ja ein Bezug auf Jesaja. Und das wollen wir mitnehmen, nicht nur in den heutigen Tag, sondern in unser Leben hinein. Und wir wollen jetzt auch noch stille werden und zu diesem Punkt auch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir sagen dir wirklich von Herzen Dank, dass du am Karfreitag hingegangen bist und dich hast töten lassen. Es waren nicht deine Schulden, sondern unsere Sünden, die auf dir gelegen sind. Und dieser Tod musste erfolgen, damit unsere Sünden einer definitiven Behandlung zugeführt sind. Wir sagen dir von Herzen Dank, dass du diesen Weg in den Tod gegangen bist. Und wir danken dir, dass du auch auferstanden bist am dritten Tag, wie es die Prophetie sagt. Und du bist jetzt zu Rechten im Himmel und wir dürfen eine Hoffnung haben, die über diese Zeit hinweg geht. Wir dürfen jetzt schon Gemeinschaft haben mit dir im Lesen der Bibel, im Gebet, durch dein Eingreifen in unser Leben, durch den Heiligen Geist. Wir sagen dir von Herzen Dank dafür. Und wir möchten diese Veränderung haben, wir möchten diese Ostern erleben, indem wir dich einfach richtig in unserem Leben erfahren und erfassen dürfen. Und wir freuen uns auch auf die Auferstehung, auf die wir hoffen dürfen, dass wenn wir von dieser Welt abtreten, dass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Und so wollen wir darum bitten, dass wir einfach die Gemeinschaft mit dir pflegen und so wir sie noch nicht kennen, dass wir da hineinkommen dürfen, indem wir uns an dich halten und dein Gnadengeschenk, die Sündenvergebung, auch für uns persönlich in Anspruch nehmen. Jesus Christus, wir sagen dir von Herzen Dank und wir legen dir das alles in deine Hände. Amen.